Liebe, darum soll es heute gehen. Und wie schön, wenn man einfach so ein Team hat, wo einen damit reinnehmen kann. Auch ich könnte es nicht so schön. Von daher freut euch, dass ihr solche Gaben auch in der Gemeinde habt. Und seid dankbar. Ja, die Technik kann schon mal die erste Folie einblenden. Heute geht es um Verschwendung. Ich hoffe, ihr verschwendet nicht eure Zeit, indem ihr heute Morgen hier seid. In dem Lied kam gerade übrigens Zeitverschwendung auch vor, wenn ihr genau zugehört habt und das gesungen habt. Verschwendung ist eigentlich ziemlich negativ, würde ich mal sagen, besetzt, wenn man daran denkt. Und wir kriegen ja von den Medien eingetrichtert, bloß keine Energie verschwenden. Von daher musste ich ganz kurz mal Lena dran denken, vielleicht wäre das für Staatsempfänger so ein Esel heute auch wieder zukunftsfähig, wie ein bisschen Möhren oder sowas, auf jeden Fall weniger Energie, als wenn man mit einem Hubschrauber eingeflogen wird. Vielleicht, wenn du dich zu den Grünen mal wendest, als Zukunftsidee zum Lastenfahrrad noch den Esel dazu, könnte man ein bisschen die Verschwendung eindämmen. Ja, es ist manches auch ganz schlecht, was man sieht, was weggeworfen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich versuche dann oft lieber noch alles aufzuessen, statt es wegzuwerfen. Das ist natürlich auch nicht das letzte, die letzte Lösung, vor allem dann, wenn dann die Hosen nicht mehr passen. Aber eigentlich denke ich mal, wenn man mit Jesus unterwegs ist, will man auch gar keine Verschwendung. So, alles, was da weggeworfen wird, Energie, man will ja auch die Schöpfung bewahren, ist ja auch so ein Stichwort und so, und dann richtig damit umgehen. Also Verschwendung ist negativ besetzt. Wenn ich jetzt heute sage, Jesus liebt Verschwendung, dann würden die einen vielleicht sagen, oha, das kann man aber jetzt nicht in die Zeitung schreiben, da sind wir gleich unten durch in Dresden bei den ganzen öffentlichen Ratgebern. Jesus liebt Verschwendung und die Geschichte, um die heute geht, da hat es auch mit der Liebe zu tun. Er verschwendet seine Liebe an uns, aber er liebt es auch, wenn wir unsere Liebe an ihn verschwenden. Mit unserer eigenen Liebe, das ist oft nicht weit her. Deswegen brauchen wir erstmal diese Liebe von Jesus, um sie dann wieder an ihn zu verschwenden. Und diese Geschichte, hatte ich in Rainer gesagt, ist ja eine Woche vor Ostern, ist direkt vor diesem Einzug, wo wir vorhin schon gehört haben, wo Hosanna kam, aus Johannes 12, 1 bis 8. Und wenn es klappt, sieht man einfach so ein bisschen einen Clip und gelesen wird der Text aus Johannes 12, Vers 1 bis 8. Und die Leute, so stellt man sich's vor.
6 Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Dann nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von den Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man das mit 100 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch.
Genau, sehr empfehlenswert übrigens mal so diese biblischen Geschichten mit Bildern einfach sich bei YouTube oder sowas mal anzuschauen. Man ist dann nochmal ein bisschen anders in der Szene mit drin. Und heute soll es auch darum gehen, ihr sitzt ja hier auf Stühlen, sehr schöne Stühle der Mennonitengemeinde in Dresden. Aber stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt in dieser Szene mit dabei gewesen. Und was wäre eure Einstellung? Was wären eure Gedanken heute gewesen, wenn ihr in dieser Geschichte live mit dabei gewesen wärt? Welche Rolle hättet ihr eingenommen? Und ich möchte heute einfach 3 Einstellungen, 3 Haltungen zu Jesus mal ein bisschen herausarbeiten. Und im Prinzip muss ich an jeder selber fragen, wer bin ich? Wie tief geht meine Liebe zu Jesus? Liebe ist verschwenderisch. Zu diesen Gedanken soll es heute drum gehen. Und wir befinden uns ja in der Passionszeit, deswegen erstmal ein paar Gedanken zur Passionszeit am Anfang, ganz kurz nur. Bloß, dass wir damit reingenommen werden, Was war das für eine Situation, in der Maria das gemacht hat? Wie ist es Jesus innerlich gegangen in dieser Zeit, gerade in dieser Szene? Das hilft manchmal, dass man nicht nur liest, sondern ein bisschen sich hineinversetzt, mindestens versucht, in Jesus sich hineinzuversetzen. Es geht um diese Leidensgeschichte, Passionszeit. Und es ist so, bei dieser Passionszeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr schon lange in der Gemeinde seid, wenn ihr schon lange Christen seid, habt ihr schon viele Passionszeiten mitgemacht. Und vielleicht sagt ihr, oh, da manche Choräle, die sind so, da leidet man wirklich beim Singen schon manchmal. Oder ihr habt bestimmte vielleicht Traditionen, wo ihr sagt, das hilft mir in den Wochen vor Ostern, mich innerlich darauf einzustellen. Da seid ihr vielleicht ganz verschieden. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, Jesus ist gekommen, um zu leiden, geboren, um zu sterben, gekommen, um zu leiden. Das war seine Bestimmung und das war von Anfang an. Im Philipperbrief erzählt ja Paulus, dass dieser Jesus alles hatte, was man uns nur wünschen und vorstellen kann. Er war Gott, eine Herrlichkeit, die wir gar nicht wissen. Und dann sieht er diese Not in der Welt und er sagt, ja, Vater, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und er wusste, was auf ihn wartete. Er wusste, was die Passionszeit nicht nur gelesen und gefeiert und besungen wird, sondern ich bin derjenige, der da durch muss. Ich bin derjenige, der das erleiden muss. Und es geht nur so. Es gibt keinen anderen Weg. Er hat das losgelassen. Er ist Mensch geworden. Auch das können wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen. Gott wird Mensch, was es bedeutet für ihn. Mit allen menschlichen Gedanken, Gefühlen, Anfechtungen, Versuchungen, wie jeder andere Mensch, wurde er versucht, aber ohne Sünde, heißt es im Hebräerbrief. Und ein kleines bisschen, wenn man in einer anderen Kultur mal eintaucht, vielleicht von Brasilien nach Deutschland kommt oder nach Südafrika geht, dann macht man ein kleines bisschen mit, man lässt los seine Komfortzone, wo man die Leute einen kennen, wo man seine bestimmte Position hat, wo man Freundschaften hat, sozialen Status, Kontakte und geht irgendwo hin, wo man erstmal richtig dumm ist. Du kannst die Sprache nicht, du weißt nichts, wer bist du überhaupt? So ein bisschen können dann Missionare oft oder kulturübergreifende Menschen nachvollziehen, was es Jesus gekostet hat. Na, ist nochmal ganz anders, aber ein bisschen. Weil wenn man immer in seinen Komfortzone ist und nie rausgeht, kann man das überhaupt nicht verstehen. Jesus ist Mensch geworden und von Anfang an kennt die Geschichte natürlich Stall, Bethlehem, Stroh, was auch immer man sich da vorstellt. Aber es ist von Anfang an klar, dieser Jesus wird hier umkommen. Er wird leiden müssen. Der Satan macht sie nun heimlich schwer. Er muss fliehen. Herodes bringt alle Kinder um, die geboren wurden. Er muss fliehen nach Ägypten. In dieser Zeit, wo er unterwegs ist, dann stirbt Herodes, er kommt zurück. Sein Lebensstil, würde er einmal sagen, alle Menschen haben irgendwo ein Bett, ein Kissen, wo sie sich hinlegen können. Hoffentlich ihr auch. Der Menschensohn hat es nicht. Er hat kein Haus gebaut, er hat keine Wohnung gemietet, er hat sich nicht irgendwelchen Reichtum angehäuft. Er war einfach nur unterwegs. In seinen öffentlichen Wirken war er mal da, mal dort, mal im Garten geschlafen, mal überhaupt. Jesus war jemand, der die Leidenszeit schon von Anfang an durchgemacht hatte. Nach seiner ersten Predigt in seinem Heimatdorf Nazareth haben sie erst gesagt, oha, oha, gut, gut. Aber als er dann ihnen ein bisschen zu nahe getreten ist, dann wollen sie ihn steinigen, den Abhang runterwerfen. Ich hoffe, ihr macht das nicht, nach der Predigt hier den Prediger steinigen oder runterwerfen. Aber man sieht schon, Jesus war nicht einer, der sich überall einschmeicheln wollte, der gedacht hat, wie komme ich wohl am besten zurecht, damit ich gut durchkomme. So ein Mainstream-Jude. Ich heirate auch, habe eine kleine Farm, gehe auch in die Synagoge, mache alles, was die anderen machen und ist doch toll. Ist doch auch ein Christ. Nein, er wusste, das ist meine Bestimmung, sterben. Und auch in Johannes 2, wo er Tempelreinigung, Johannes zieht es davor, gemacht hat, heißt direkt nachher, spricht er schon davon, ihr werdet diesen Tempel abbrechen, aber nach 3 Tagen wird ihn wieder aufrichten. Und die Leute verstehen erst nicht, aber Johannes sagt, er sprach von seinem Körper. Jesus hat das von Anfang an im Blick gehabt. Ich werde Karfreitag erleben, auch Karsamstag, aber auch Sonntag. Im Hebräerbrief heißt es mal, weil er die Freude vor ihm sah, hat er diese Leiden auf sich genommen. Und dann ist es so, ab diesem Messias-Bekenntnis in den Evangelien, wo der Petrus sagt, du bist Christus, der Gesalbte Gottes, Da sagt Jesus zu ihm, das hat dir nicht irgendein Mensch gesagt, sondern Gottes Geist hat es dir offenbart. Ab da sehen wir, dass Jesus komplett 100% direkt sagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem, die Leute dort, die Theologen, die herrschenden Fürchter werden mich gefangen nehmen, sie werden mich kreuzigen, ich werde sterben und auferstehen. Das haben die Jünger schon da nicht mehr gehört. Da haben sie gesagt, sterben? Jesus, in dieser Zeit, das geht doch gar nicht. Du hast doch so Erfolg bei den Massen. Die Leute wollen dich doch als Brotkönig, als Heiler, als Wundertäter. Jetzt, wie wir beim Einzug in Jerusalem sehen, wenn du diese Leute richtig anpackst, da kannst du richtig was erreichen in Jerusalem. Nichts mit Leiden, nichts mit Passionszeit, sondern jetzt wollen wir endlich mal auch wir die Herrschaft übernehmen. Jesus hatte also diese verschiedenen Erfolge bei den Massen, aber wir lesen immer wieder mit falscher Motivation. Die Massen haben es nicht begriffen, was Jesus eigentlich wollte, warum er gekommen ist, um zu leiden. Er erlebte ständig Erfolg bei den Massen, Ablehnung bei den religiösen Führern. Lest mal das Johannesevangelium allein, wo immer wieder so kleine Sätze sind, da gedachten sie, ihn zu töten. Ganze Zeit durch. Er lebte also in einer Umgebung, wo er wusste, die einen jubeln, aber aus falschen Motiven. Die anderen wollen mich eigentlich umbringen, auch wenn sie ganz höflich und nett vielleicht mit mir reden. Und meine Freunde, die ich gesammelt habe, haben keine Ahnung. Also völliges Unverständnis bei den Jüngern. Bloß nicht, sagt Petrus, bloß nicht nach Jerusalem und sterben. Also so ist es Jesus gegangen. Ich will damit sagen, er war allein. Allein mit seiner Bestimmung, mit seiner Berufung, mit diesem Weg, den er gegangen ist. Und das muss man sich ein bisschen vor Augen halten, um die Geschichte heute auch noch besser zu verstehen, was sie für Jesus bedeutet hat, diese verschwenderische Liebe von dieser Frau. Das hat ihm ermutigt, das hat ihm ein Licht am Ende des Tunnels gegeben und er als Mensch auch gebraucht hat. Allein im Leid. Und Adolf Schlatter, ein Theologe, fand ich einen interessanten Satz, der könnte vielleicht heute auf uns auch noch zutreffen. Der sagte, die Berichte um Ostern herum, wie die geschrieben worden sind in den Evangelien, ist also nicht so, dass die Jünger ganz toll dagestanden haben, sondern sie haben nur spärlich verstanden, was für sie hier zu lernen war. Der Dienst, den sie Jesus in der Kreuzeszeit erwiesen, bestand zumeist darin, dass sie durch ihre Schwachheit und Torheit, also Dummheit, offenbar machten, wie treu Jesu Vergebung, Geduld und Gnade für sie gewesen ist. Also die haben nicht nachher gesagt, hey, schau mal, damals waren wir schon die Helden, mit Jesus sind wir da durchgegangen, sondern die haben offensichtlich gesagt, wir haben nichts kapiert, wir haben Jesus im Grunde allein gelassen, er musste da durch und er liebt uns trotzdem und hat uns nachher wieder angenommen, komplett. Ja, manchmal denke ich das, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch, Jesus nimmt mich immer wieder an, er ist nicht darauf angewiesen, zum Glück, dass ich ihm so treu bin und ich alles für ihn tue, sondern er tut es für mich. Deswegen die heutige Geschichte ist ein Highlight für Jesus, würde man heute sagen. Eine Ermutigung. Und wenn wir uns damit beschäftigen, geht es nicht darum, was haben die Jünger falsch gemacht, was hat Maria gut gemacht, sondern wie schaut eigentlich meine Einstellung zu diesem Jesus aus? Wie tief ist meine Liebe zu Jesus? Ganz kurz, wie gesagt, wir befinden uns ja in dieser letzten Woche vor Passa, Jerusalem. Gibt es verschiedene Aussagen, 40.000, 50.000 Leute vielleicht, die dauerhaft da gewohnt waren. Zu dieser Zeit war das zwei-, dreimal so viel Einwohner, 150.000, 100.000 Leute, kein Quartier, alle unterwegs. Die Zeloten, die sind hingegangen und haben gedacht, jetzt machen wir einen Aufruhr, jetzt muss man irgendwo eine Revolution machen, vielleicht sogar mit diesem Jesus, dass wir irgendwo die Römer raushauen. Die Römer haben gewusst, das könnte heiß werden, mehr Soldaten hin. Das ist wie heute, wenn Dynamo Dresden zu Hause spielt, Polizeieinsatz, da wird schon ein bisschen mehr bei bestimmten Risikospielen hin. Also es hat da gegärt in Jerusalem, in dieser Szene. Das ist die Situation außenrum. Jesus zieht ein, das ist die Geschichte nachher. Und wir haben diese Geschichte vorher gelesen, Johannes 12, 1 bis 2. Liebe ist verschwenderisch, wie tief ist meine Liebe zu Jesus? Wenn man die Parallelgeschichten bei Matthäus zum Beispiel liest, aus Matthäus 26, sehen wir, das war das Haus von Simon, wo sie da unterwegs waren. In Bethanien, nicht mal 2 Kilometer entfernt von Jerusalem, bisschen außerhalb, so ein kleines Quartier gesucht. Jesus musste ja immer irgendwo unterkommen. Dort trifft sich die kleine Gemeinde vielleicht schon, der kleine Hauskreis von Bethanien. Simon war jemand, der Aussätzige genannt wird. Zu der Zeit war er bestimmt nicht aussätzig, sonst wäre er nicht dabei gewesen. Das heißt, wahrscheinlich jemand, den Jesus geheilt hatte und der ihnen unheimlich dankbar war, der mit Jesus sozusagen nicht unterwegs war, er war ja in Bethanien gewohnt, aber der gesagt hat, Mensch Jesus, ich stelle dir mein Haus zur Verfügung. Wann immer du kommst, kannst du hier bei uns übernachten, kannst mit deinen Jüngern hier essen, mein Haus gehört dir. Das Mahl im Haus des Geheilten, vielleicht war es Sabbatzeit, können wir annehmen. In diesen kleinen Krüppchen war ein Geheilter vom Aussatz, sensationell, und einer, der mal ein paar Tage tot war und wieder lebendig war. Also Lazarus war auch mit dabei. Also ganz schön illustre Gruppe, könnte man sagen. Jesus mit seinen Jüngern, Maria, Martha, mindestens Simon, mindestens Lazarus, also 17 plus Leute waren da vielleicht zusammen. Ich weiß nicht, was ihr für Häuser habt. Überlegt mal, ihr beherbergt mal so eine Gruppe, sagen wir 20 Leute, und ihr habt die einfach mal zu Hause. Es ist schon nicht so einfach für die Hausfrau, vielleicht für andere, das alles zu managen. Aber vielleicht kann man so mal dran denken, wenn ich ein Haus habe, Missionare im Reisedienst, Gäste, manche haben dadurch schon Engel beherbergt, heißt es in der Bibel. Nehmt Leute auf als Gastfreundschaft. Und dann geschieht das mitten da drin, als wir so essen und unterwegs sind und Lazarus sagt, ja man, damals als ich tot war, das war gar nicht so einfach da, die 4 Tage mit der Luft und dem stickigen Grab oder so, haben wir geredet und plötzlich kommt Maria daher und die Leute schauen und es wird stumm. Und sie macht etwas, was Ungeheuerliches. Sie salbt Jesus die Füße. In der Parallelgeschichte lesen wir den Kopf. Manche sagen, hä? Haben sie sich da nicht genau abgesprochen? Nein, Kopf war normal für Ehrengäste. Füße war das drüber. Der eine hat das berichtet, Johannes hat ergänzt in vielen anderen Erzählungen auch. Maria macht hier etwas, wo Jesus vor seiner höchsten Leidenszeit, noch auch vor Gethsemane, wo er kämpft nochmal darum, dass die Bestätigung gegeben hat, ich bin auf dem richtigen Weg. Es ist der Weg. Der Satan wird mir auch in Gethsemane letztlich nicht mehr davon abbringen können. Es geht auf dieses Leiden hin. Und diese 3 Einstellungen, die sich hier finden in diesem Haus, möchte ich mal so nennen, eine gute Einstellung. Der Simon und Martha haben eine gute Einstellung. Simon, jemand, der eben geheilt wurde, aus Dankbarkeit sagt er, Jesus, mein Haus gehört dir, wann immer du mal vorbeikommst, schau rein, sei gern willkommen, ich nehme dich immer wieder auf. Martha, von der wissen wir ja schon, die hat gedient. Martha also als eine klassische, gern gesehene Frau in einer Gemeinde, wenn irgendein Fest ist, irgendein Buffet aufzurichten ist, Martha, du bist immer die Erste in der Liste, die sich eingetragen hat, war dabei, hat also auch für Jesus was gemacht. Ich habe mal geschaut, Liebessprache praktisch helfen. Vielleicht haben das einige von euch auch. Nichts dagegen einzuwenden. Super, wenn solche Leute in der Gemeinde da sind. Gut. Hervorragend war aber Maria. Diese Szene zeigt etwas, was über das hinausgeht, was gut ist. Und das ist die Frage, habe ich eine hervorragende Haltung zu Jesus? Wie tief geht meine Liebe zu meinem Retter, dem der alles für mich getan hat? Ich habe gesagt hier, sie salbt ihn, sie kniet sich hin mit ihren Haaren. Es war ja völlige Unsitte, die Haare aufzulösen für die Frauen damals. Trocknet sie ihnen die Füße als etwas, was völlig gegen die Tradition und gegen das, was die Jünger gewohnt waren, auch ging. Zerbricht diese Flasche, Jahreslohn, sagt man, also ein Wert ungefähr, was ein Tagelöhner im Jahr verdient hat. War für Frauen damals so eine Art Lebensversicherung, Rentenversicherung. Wenn irgendwo alles schief ging, hatten sie da noch irgendetwas. Im Prinzip das, was sie hatte. Weiß nicht, was ihr alles für Lebensversicherungen, für Dinge habt, wo er sagt, wenn es mal schief geht, wenn ich alt bin, das ist das, wovon ich leben kann. Das ist das, was Maria hier eben mal auskippt für Jesus. Ein Jahresverdienst, wahrscheinlich nehme ich an, dass wir unterschiedliche Jahresverdienste hier sitzen haben, aber sag mal, dein Jahresverdienst für diesen Jesus. Was hat es für sie bedeutet? Man kann auf jeden Fall sagen, sie hatte nichts Besseres, nichts Wertvolleres, was sie in dem Moment weggeben konnte. Die Sicherheit, die sie hatte, hat sie ausgeschüttet und damit gesagt, Jesus, nur du bist meine Sicherheit. Ich habe nichts mehr, ich habe leere Hände. Wir singen auch oft gern von leeren Händen, haben aber meistens noch irgendwas in der Tasche, sicherheitshalber. Aber die Hände und alles war leer. Sie sagte mit Jesus, nur du. bist das und der, auf dem ich mich verlasse. Nur du bist würdig, das Beste, alles von mir zu empfangen. Also was wir oft singen, alles nur für Jesus, gibt es auch ein schönes Lied, das macht Maria hier an dieser Stelle. Sie gab ihre Sicherheit für nichts auf, keine Gegenleistung in dem Moment. Ja, im Gegenteil, sogar noch Stress mit der Verwandtschaft. Was machst du denn da? Da hast du nichts mehr, dann müssen wir dich durchbringen. Oder die Jünger, wie wir gleich sehen, das hätte man ja ganz anders machen können. Viel sinnvoller, viel vernünftiger. Aber sie liebt Jesus und deswegen ist sie gegen jede Tradition, gegen jegliche Vernunft verschwenderisch. Liebe ist verschwenderisch, wenn sie von Herzen für diesen Jesus kommt. Und da kann kein Minister, der gegen Verschwendung arbeitet und Heizungs- und alles Mögliche verbietet, dagegen was machen. Wenn dein Herz die Liebe an Jesus verschwendet, wenn du deine Zeit an Jesus verschwendest. Über die Tradition hinausgehen, nur ganz kurz, da ist mal eine Szene in Erinnerung. Wir waren mal nach der Bibelschule in Wiedernest in einer Mennonitengemeinde in Espekamp. Und da gab es einen Jugendkreis, der war relativ normal. Da gab es viele ältere Geschwister, die hatten halt auch ihre Kultur und Erlebnisse mitgebracht. Und da ist ein Mädchen zum Glauben gekommen, die aus ganz kaputten Verhältnissen kommt. Und sie hat in einem Gottesdienst das mal von vorne erzählt, dass sie Jesus gerettet, dass sie Jesus jetzt liebt. Problem, sie hatte Jeans an. Nachher, ganz viele hat es überhaupt nicht interessiert, dass sie von Jesus rausgeholt worden ist aus dieser kaputten Lebensumwelt, sondern dass sie Jeans von vorne angehabt hat. Das war das Tagesgespräch. Und das ist das, wo wir oft haben, in den Traditionen gebunden sein und die Liebe zu Jesus Ärgernis erstmal verursacht bei denen, die immer in diesem Stream so drin sind. Sie salbt ihn, sagt Jesus, für mein Begräbnis gesalbt und er wusste jetzt, das ist der letzte Punkt, die letzte Woche bricht an für mich, das Leiden kommt und diese Maria gibt alles für mich. In Lukas 7 ist eine andere Geschichte, eine Sünderin, eine Stadtbekannte, salbt auch Jesus, kippt alles aus für ihn und Jesus spricht mit dem Gastgeber, das war ein Pharisäer dort, und er sagt, schau mal, du, ich bin reingekommen, du hast mir nicht mal die Füße gewaschen, du hast nichts gemacht, aber diese Frau hat alles für mich gemacht. Ihr regt euch darüber auf. Und dann erzählt er ihm die Geschichte von dem, der viel Schulden erlassen bekommt und dem, der wenig Schulden erlassen bekommt. Und der Tenor von der Geschichte ist, wem viel vergeben worden ist, der liebt viel. Und das ist der Punkt hier. Liebe ist verschwenderisch. Bei Maria ist das eine unglaubliche Liebe, weil sie weiß, Jesus ist mein Alles. Was ist meine Haltung zu Jesus? Und die dritte Haltung, die Jünger, verkehrt habe ich sie mal genannt. Die Jünger haben Jesu Gegenwart einfach für selbstverständlich genommen. Wir sind ja mit ihm unterwegs, ist schon immer so. Ich bin in der Gemeinde hier, vielleicht getauft, in der Landeskirche oft, bin getauft, konfirmiert, bin ab und zu mal da. Was willst du? Also so eine Selbstverständlichkeit. Und da kann ich auch als bewusstgläubiger Christ dahin kommen, dass mir Jesus eigentlich nur jemand ist, der gehört halt irgendwo dazu zu meinem Leben. Vielleicht sogar bin ich beruflich hier Pastor oder Jugendleiter oder Missionar oder sonst was. Das gehört irgendwo dazu. Aber ich habe mich daran gewöhnt, dass das einfach völlig klar ist. Ich verbringe Zeit mit Jesus aus Gewohnheit, vielleicht aus beruflichen Neigungen, aus Interesse, ohne ihn zu ehren, ohne irgendwelche Liebe für ihn zu haben. Vielleicht haben sie das noch nicht verstanden zu der Zeit, was Jesus wirklich für sie getan hat. Sie haben sich einfach so als Gruppe gesehen, die halt immer mit Jesus unterwegs war. Und so eine Szene hat sie persönlich herausgefordert. Deswegen, diese Einstellungen führen zu Fragen an mich selber. Was ist meine Haltung? Denk einfach mal selber kurz nach, Simon, Martha. Vielleicht bist du Mitarbeiter hier in der Gemeinde oder in einer anderen Gemeinde. Und du sagst ja, ich tue ja was für Jesus. Einmalig oder regelmäßig in Gruppen. Und ich könnte manches aufzählen. Und ich weiß, wie das ist, wenn man ein Haus hat, wo jetzt damals den Weg gehört, im Norden, als wir waren, wie toll das ist, wenn praktische Helfer kommen und praktisch mithelfen. Also solche Leute braucht man. Überhaupt kein Problem. Das Problem ist, oder die Gefahr ist, dass sich aus so einer Haltung heraus das ein bisschen ergibt, ich will mich eigentlich revanchieren. Also Jesus hat mich gerettet, jetzt will ich mich irgendwo revanchieren. Jemand hat mal gesagt, die Gnade ist ein Geschenk, da kann ich nichts dafür geben. Aber ich verstehe die Gnade als Darlehen. Das heißt, Jesus hat mal was getan, aber ich muss es Stück für Stück zurückzahlen. Ich muss eigentlich immer ein bisschen was machen in der Gemeinde, mindestens so viel, wie der links und der rechts von mir macht. Da vergleiche ich mich vielleicht auch mit den einen oder anderen. Und manchmal ärgere ich mich dann über Leute, die einfach so frei und froh verschwenderisch mit ihrer Liebe sind, die so froh vielleicht vorne stehen und sagen, ja, Jesus hat mir das getan. Und du merkst, eigentlich bist du jemand, der lieber was macht, was bringt, was leistet. Und du definierst deine Beziehung zu Jesus darüber, was du für ihn tun kannst. Das Problem hast du dann, wenn entweder jemand anders kommt, der das besser macht, oder du abserviert wirst oder vergessen wirst oder keine Anerkennung und Lob bekommst. Wer bist du dann? Dann bist du vielleicht nicht der gute Mitarbeiter. Also du könntest vergessen, dass Jesus dich liebt von ganzem Herzen, auch wenn du nichts für ihn tun kannst. Wenn deine Mitarbeit mal endet, deine Gaben oder im Alter vielleicht du nicht mehr in der Lage bist, das zu leisten, was du denkst, das dran ist. Jesus will dein Herz erreichen, wenn du in dieser Linie bist. Ich würde mal sagen, so auch ein bisschen Business-Christ sein. So ein bisschen ein Deal machen mit Jesus. Ein bisschen machen für ihn, was tun und dann passt das. Und es könnte die Gefahr sein, wenn jemand in dieser Schiene ist. Was sagen denn die Leute, wenn ich meinen Dienst in der Gemeinde nicht mehr tue? Bin ich dann nicht mehr so beliebt, anerkannt? Tue ich alles für Jesus? Das ist die Gefahr, bei allem, was gut ist in der Haltung, die Gefahr dabei, dahin zu kommen. Bei Maria, kann man sagen, ist meine Haltung so, weiß nicht, ob du nachher vielleicht, wenn du Lust hast, im Gespräch mal sagst, ja, genau, das ist meine Haltung, so wie Maria das hier erlebt hat. Ich habe diese tiefe Liebe zu Jesus. Ich frage nicht danach, was bringt es, wenn ich so viel Zeit investiere in meine Mitarbeit, sondern ich mache das einfach gerne für Jesus. Ich schaue nicht, was rauskommt. Und da müssen wir uns alle an der Nase packen. Ich glaube, da sind wir alle dabei, dass wir oft etwas machen mit dem Hintergedanken, was kommt dabei raus? Was kriege ich dafür? An Lob, Anerkennung, Gegenleistung, wie auch immer. So sind wir geeicht. Das ist unser Menschsein. Da muss diese Liebe Jesu tief in unseren Herzen erstmal reinkommen, damit ich diese Liebe Jesus auch erweisen kann, ohne Berechnung etwas zu tun. Zeitverschwendung mit Jesus, dass du dich hinsetzt, liest, Musik hörst, redest, einfach so. Machst du das? Machst du das vielleicht in der nächsten Woche, in der Passionszeit vor Jesus? Diese Lieder, die wir gesungen haben, auch nicht nur jetzt hier als Dienst am Sonntagmorgen, sondern dass das ein Herzenslied ist von mir auch und von dir. Diese Punkte, da muss ich auch sagen, da bin ich genauso am Kämpfen. Gerade vielleicht, wenn man Mitarbeiter ist, hat man da ein bisschen oft mal Hemmungen, Dinge einfach mal loszulassen. Ich muss Kollekte geben, Bibel lesen, Lieder singen oder ich möchte Jesus begegnen durch Bibel lesen, singen, stille Zeit, wandern, lesen. Liebe ist verschwenderisch, wie tief ist meine Liebe zu Jesus? Es heißt hier, der Duft erfüllte den Raum. Das ist mir auch nochmal so deutlich geworden. Wir sind ein Wohlgeruch Christi, für die einen zum Tod, für die anderen zum Leben. Aber meine Haltung zu Jesus wird duften. Das heißt, wo ich unterwegs bin, werden Leute an mir einen Geruch wahrnehmen. Ich meine jetzt nicht so die üblichen Körpergerüche, sondern die werden sehen, was ist das Herz von dir? Und bei Maria hat ein Wohlgeruch den Raum erfüllt. Sie hat Jesus einen unglaublichen Dienst getan. Und ich glaube, wir dürfen als Gemeinde Jesu auch diesen Wohlgeruch noch etwas mehr verbreiten, als oft diesen Kritikgeruch, was alles nicht so richtig ist und was der andere nicht so richtig macht und ich vielleicht besser mache und was man überhaupt mal machen sollte. Das müssen wir uns alle gegenseitig helfen, dass wir da dranbleiben. Also verkehrt wie die Jünger, will ich jetzt nicht groß darauf eingehen, denn das ist unser Leben. Das ist unser Leben, dass wir oft berechnen sind und gar nicht uns darüber freuen, wenn jemand so gerne seine Liebe zeigt. Gerade dann, wenn ich so ein bisschen hart geworden bin mit meiner Beziehung zu Jesus, habe ich Probleme damit, mit diesen charismatischen, pfingstlerischen Leuten, die da so tanzen vielleicht auf der Bühne sogar, oder die Brasilianer, die nochmal eine andere Kultur haben. Da denke ich, das geht doch gar nicht, die machen doch gar nichts. Eine verkehrte Haltung wie die Jünger, die kann ich zu Jesus bringen, auch wenn das vielleicht der Mainstream in unseren Gemeinden ist. Da möchte ich sagen, wie tief geht deine Liebe zu Jesus? Bist du auch jemand, der sich da über sowas ärgert, der sagt, wir müssen doch mehr vernünftig handeln, auch als Christen, die Gemeinde muss doch besser strukturiert werden, muss doch alles Sinn machen, vor allem, was kommt dabei raus, wenn wir das machen? Lass dir da mal vielleicht in dieser letzten Woche vor Ostern noch mal manches durch den Kopf gehen von der Maria. Und deswegen diese drei Haltungen, überleg, wo stehst du in dieser Zeit, in der Woche vor Ostern? Und das Gute ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du merkst, ich bin eigentlich kalt geworden, Jesus trägt nichts nach. Aber nimm dir die Zeit, prüf mal deine Haltung, deine Einstellung in den verschiedenen Punkten und dann komm zu Jesus alleine oder such dir noch jemand und sag, komm, ich möchte wieder neu von dieser Maria lernen, Zeit zu verschwenden mit Jesus, hinzugeben für Jesus, was ich eh nicht behalten kann, zu sagen, Jesus, du bist meine Sicherheit. Nicht nur das richtige Bekenntnis zu haben, du bist der Messias, sondern auch ihn zu salben in der Tat. Die Tat ist das eigentliche Bekenntnis. Das sagt Jesus an anderer Stelle auch immer und immer wieder. Ich darf Salbe ausschütten, das ist okay, kann auch mein Leben ausschütten, kann auch meine Sorgen und meine falschen Haltungen ausschütten vor Jesus, so wie Maria das gemacht hat, und mich neu füllen lassen mit seiner Liebe. Ich liebe dich, sagt Jesus, liebe du mich von ganzem Herzen. Man könnte noch viel sagen zu diesen ganzen Haltungen. Es geht mir ganz kurz gesagt am Ende nochmal auch darum, in der Mission. Unser Missionsdienst hat ganz klar eine sozialdiakonische Komponente. Du musst den Menschen zeigen, dass du sie liebst, indem du ihnen praktisch hilfst. Aber wenn nicht im Zentrum die Liebe zu Jesus steht, diese verschwenderische Liebe, ist alle diakonische Dienst, alle Missionsdienst nichts nütze. Dann wirst du nur berechnen und irgendetwas machen und denkst, du bist der Helfer für alle und machst das aus eigener Kraft. Und deswegen ist mir das heute nochmal auch wichtig geworden, auch wenn er an Kerstin und Eva in Epstein denkt, an Simon Salia in Südafrika, zuallererst, dass ihre Beziehung zu Jesus klar ist und dass sie dann aus dieser Liebe heraus auch anderen Menschen dienen können. Und hier vor Ort ihr natürlich ganz genauso. Ansonsten arbeiten wir mit eigener Kraft. Es wird hart werden. Wir werden kritisch werden gegeneinander. Wir werden uns vergleichen, verurteilen und nicht die Liebe verschwenden. Deswegen diese Geschichte ist nochmal eine Woche vor Ostern einfach eine Möglichkeit, meine Haltung zu Jesus, meine Haltung zu seinem Leidensweg auch zu prüfen, zu ihm zu kommen, alles auszuschütten und neu anzufangen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich auch euch. Amen.